echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Zwischen emotionalem Jubellauf und glanzloser Tristesse. Wir schauen auf die Höhepunkte und die Tiefpunkte in diesem Jahr bei Borussia Dortmund.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Das Jahr neigt sich dem Ende und für den BVB war es voller Auf und Abs. In unserer letzten Folge des Jahres wollen wir mit euch gemeinsam zurückschauen auf die Höhepunkte und auch auf die Tiefpunkte, die dieses Jahr bereitgehalten hat. Vielleicht ist ja sogar etwas dabei, was ihr so gar nicht mehr auf dem Schirm hattet. Ich habe heute wieder Jonas Ortmann an meiner Seite. Heute allerdings auch nur Jonas. Christian Wob weilt noch in seinem verdienten Urlaub. Grüße an der Stelle. Und bevor wir jetzt aber zu zweit hier reinstarten, möchten wir noch eine kleine Ankündigung machen. Wie gerade schon gesagt, das ist unsere letzte Folge des Jahres. Wir starten in eine zweiwöchige Weihnachtspause und sind ab dem 1. Januar wieder für euch da. Und da würden wir gerne vor allen Dingen auf eure Fragen eingehen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt rund um Borussia Dortmund, an uns als Team oder im Besonderen auch an die Reporter, dann schreibt uns gerne. Entweder bei YouTube, bei Instagram oder auch gerne eine Mail. Wir schreiben euch aber alles nochmal in die Shownotes genau rein, wie ihr uns erreichen könnt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los. Jonas, der Januar ist ja so ein Monat, da möchte man ja alles neu machen. Man hat gute Vorsätze, alles soll besser werden. Ich glaube, für den BVB hat man sich das wahrscheinlich auch vorgenommen. Aber wenn man jetzt so zurückblickt, war es ja eher so ein Horror-Januar, so ein richtiger Januar zum Vergessen. Es ging los am 10. Januar nach einer kurzen Winterpause mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Und da lief ja wirklich nichts für den BVB. Grippewelle, Verletzungen. Ich glaube, Rumpfkader ist dafür erfunden worden, das Wort, oder?
Das ist richtig. Hallo Linda. Erstmal zu unserer letzten Folge hier von Echte Tiefe. Freue mich, dabei zu sein. Und ja, da starten wir ja direkt mit pünktlich zu Weihnachten mit richtig guter Laune hier in diese Folge, wenn wir über den Januar
es wird noch besser, glaube ich.
2025 sprechen. Du sprichst es an 10. Januar, Bayer Leverkusen. Ich möchte da nur mal die Viererkette vorlesen. Ich glaube, das sagt sehr viel aus. Auf der rechten Seite Jan Couto. Die Innenverteidigung aus Julian Riasson und Yannick Lührs aus der U23. Und Linksverteidiger war Almoguera Kaba, der jetzt auch bei seinem ersten Auftritt in der Bundesliga zuvor in Augsburg mit der gelb-roten Karte nicht die glücklichste Figur gemacht hatte. Ja, und das sagte oder war auch mal beispielsweise im Laufe des Jahres so ein Exempel dafür, was in dieser Situation alles schiefgelaufen ist. Und sicherlich auch für Nuri Sahin. Das war ja so ein wenig der Anfang vom Ende. Man hatte sich sehr viel vorgenommen. Er hatte ja vor dem Spiel sogar noch gesagt, ich bin guter Dinge. Man wollte
schlecht gealtert auch an der Stelle
mit der Vorbereitung nochmal einen Neustart wagen nach dieser Horror-Hinrunde. Man hatte ja da auch schon sehr viel Verletzungspech. Ja, und dann, so habe ich schon gesagt, war es so ein wenig der Anfang vom Ende. Nur 4 Tage später gab es dann die 2-4 Niederlage in Kiel. Sicherlich einer der Tiefpunkte, nicht nur, weil es da auch elendig kalt war und nebelig. Da gab es ja nachher noch eine Ansage von den Ultras. Ein Ultravertreter war da hinter der Bande und hat mit Nico Schlotterbeck unter anderem Emre Can diskutiert und klar die Meinung gegeigt, dass so ein Auftritt, ja, es war blutleer, nicht gehen kann. Dann wiederum 3 Tage später in Frankfurt verloren, 0-2, ebenfalls einen Freitagabend. Ja, und dann gab es das Spiel in Bologna, die 1-2 Niederlage. Da reicht ein Zitat von Matthias Sammer, die Mannschaft sei körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Und das hat brutal getroffen und das, jetzt sage ich zum dritten Mal, Anfang vom Ende von Nuri Sahin eingeleitet.
Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, die Bilder in Kiel, das sind ja auch Bilder, die dann rumgegangen sind, ne? Wie die Mannschaft da vor den Fans steht und ja auch keine Argumente in dem Moment hat, ne? Also klar, die Spieler haben versucht, da doch einen Dialog zu suchen. Sie haben versucht, sich zu rechtfertigen, ihre Situation zu erklären, die man in Teilen ja bestimmt auch nachvollziehen kann. Ich meine, wir haben die Verletzungen gerade angesprochen und die Grippewelle, die da über den BVB hereingebrochen ist. Aber trotzdem war das ja ein Auftritt, wie Borussia Dortmund sich einfach nicht zeigen darf. Ja, und dann in Bologna hatte man ja schon vorher das Gefühl, okay, es ist ein Endspiel für Nuri Sahin. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, hatte man auch bei den Spielen davor schon das Gefühl, es ist ein Endspiel für ihn. Und als dann auch noch diese 1-2 Niederlage gab, war ja klar, okay, da wird jetzt was passieren. Das war ein Dienstagabend tatsächlich, weiß ich noch sehr genau, weil ich an dem Mittwoch einen Frühdienst hatte und einfach nur nach dem Spiel dachte, Champions League geht ja auch immer recht lange, boah, bitte lass das jetzt nicht in der Nacht passieren. Und am Morgen der erste Griff zum Handy und die Hoffnung, okay, noch nichts vermeldet worden. Dann schnell an den Laptop und dann schon mal vorbereiten. Und dann kam es auch im Laufe des Tages.
Genau, in der Nacht ist es ja dann auch passiert. Emre Can hatte ja sogar noch eine Rede gehalten dann für Nuri. Denn zwischen Mannschaft und Trainer hat es schon gestimmt. Aber es hat einfach insgesamt in der Situation nicht gepasst. Ich glaube, so kann man das ganz gut formulieren. Menschlich hatte Nuri Sahin immer noch ein hohes Ansehen in Dortmund. Und vielleicht nochmal da zurückzukommen auf Kiel. Auch da hatte sich Emre Can vor die Mikrofone gestellt und gesagt, das würde nicht am Trainer liegen. Und auch Lars Ricken hat ihn nochmal gestützt. Und tatsächlich muss man da sagen, Lars Ricken hat ihn wirklich bis zuletzt gehofft, dass es funktioniert. Also es gab damals keinen wirklichen Plan B. Man hat es wirklich mit Nuri mit Augen zu und durchgezogen. Hat dann nicht geklappt. Ja, und dann ist man eben erst auf Trainersuche gegangen, wodurch dann auch ein anderer Mann ins Blickfeld gerückt ist für zumindest mal anderthalb Wochen mit Mike Thulberg. Da kommen wir jetzt drauf. Aber ich möchte noch einmal dazu sagen, wie gesagt, man hat bis zum Ende an Nuri versucht festzuhalten. Man wollte das ja als großes Langzeitprojekt, Trust the Process, auch ein Satz, den man in Dortmund ungern hören will, so im Nachhinein. Denn das hat er ja auf der Saison, in der Saisonvorbereitung, im letzten Spiel, Testspiel da gesagt, vor 81.000. Ja, und es ist dann leider, der Prozess war dann doch kürzer, als es viele erhofft hatten. Ja, und dann kam eben Mike Thulberg, kurzfristig befördert, hatte ja ein exzellentes Verhältnis zu Lars Ricken, dem neuen Geschäftsführer. Und ja, der hat dann die Chance bekommen oder sollte die Mannschaft zumindest mal kurzfristig, bis jemand anders gefunden worden ist, ja, übernehmen.
Und ich glaube, das waren die intensivsten anderthalb Wochen, die man so im Profifußball auch erleben kann. Ne? Also es ist ja immer intensiv, aber für ihn war es, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Sache. Was man halt auch sagen muss, es kam jetzt gerade schon durch, als wir die ganzen Daten genannt haben, es war ja auch ein unfassbar voller Januar für den BVB. Also es gab so viele Spiele, es war ein Spiel immer von drei Tagen immer wieder. Und das zeigt sich jetzt auch, Nuri Sahins Ende war am 22. Januar. Und schon am 25. Januar gab es dann das nächste Spiel, den ersten Auftritt von Mike Thulberg bei Werder Bremen.
Zu Hause.
Zu Hause gegen Werder Bremen, korrekt. In drei Tagen kannst du ja auch einfach eigentlich gar nicht so viel mit einer Mannschaft machen. Ich meine, er hatte die gleiche Mannschaft, die auch in Bologna noch auf dem Platz stand, zur Verfügung. Aber trotzdem, hat sich ja was getan. Ich würde gerne einmal kurz, bevor wir auf dieses Spiel auch eingehen, auf die Pressekonferenz eingehen, weil das ist ja immer was Besonderes. Ich meine, du als Reporter hast ja wahrscheinlich unzählige Pressekonferenzen jetzt schon erlebt. Oft weiß man ja, was kommt. Gerade wenn man die Trainer irgendwie schon so ein bisschen kennt, wenn es relativ ruhig ist bei den Mannschaften. Aber wenn so ein neuer Trainer kommt, ist ja so die erste Pressekonferenz auch immer irgendwie was Besonderes. Und dann noch ein Trainer, den man vielleicht vorher nicht unbedingt so im Fokus hatte, zumindest nicht bei den Profimannschaften. Ich meine, der Name war euch generell bekannt als U19-Trainer. Aber ich meine, der erste Auftritt von ihm war ja wirklich großartig. Ich kann mich noch erinnern, ich habe den Ticker gemacht. Bei uns ist ja immer so, du weißt es, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Reporter seid vor Ort, stellt die Fragen und von uns wird auch immer noch einmal dann getickert, die Pressekonferenz. Und 11.30 Uhr ging es los. Mike Thulberg kam auf das Podium und man hat schon direkt gemerkt, okay, der sitzt da, der ist voller Energie. Und dann hat er angefangen zu reden und man war, okay. Das ist also seine Art, wie er da jetzt rangeht. Und ich meine, die Zitate sind ja nach wie vor großartig. Also mir am ehesten im Gedächtnis geblieben, mit Sabber im Mund und Messer zwischen den Zähnen. Und so war ja eigentlich die ganze Pressekonferenz.
Genau, es war definitiv die krasseste, die ich zumindest in diesem Jahr so erleben durfte. Und du sagst richtig, mit Sabber im Mund, Messer zwischen den Zähnen. Wer Fehler macht, reparieren wir die im Vollsprint. Ich brauche Spieler, die marschieren. Und wer nicht marschiert, der spielt halt eben nicht. Dann wechsle ich ihn eben aus. Also man hatte schon das Gefühl, dass er ja im Umfeld von Borussia Dortmund so einen Ruck entfachen wollte. Und wenn man dann auch mal sieht, wie er sich so am Seitenrand gegeben hat, das hatte ja schon wirklich kloppsche Züge, so muss ich sagen, wie er da rumgetigert ist. Da möchte ich auch, wir werden ja auch gleich auf seinen legendären Sprint in Heidenheim eingehen.
Auf jeden Fall.
Faktisch auf jeden Fall hat er mal zwei Siege geholt und einen Unentschieden, davon eins in der Champions League. Also das ist eine absolute Top-Bilanz. Und wer Mike Thulberg dann auch aus der 19 kennt, ich habe ihn da auch schon in einigen Spielen ja zuvor gesehen, auch da hat er so emotional rumgetigert, war ein echter Trainervulkan, so wurde er auch immer im Verein betitelt. Und deshalb hat es mich nicht gewundert, es war halt nur eben eine größere Bühne. Ich hatte dann nach dem Heidenheim-Spiel, da gab es ja dann auch Kritik in seinem Sprint, der schon wirklich wahnsinnig war, muss man sagen. Also der ist ja schon wirklich rumgewildert wie sonst was, wie von der Tarantel gestochen, da auf die Fans zugelaufen nach dem 2:1. Und ja, da gab es dann auch Kritik von Didi Hamann unter anderem, der gesagt hat,
das ist peinlich.
Das sei peinlich, genau. Und Da habe ich dann nachher auch nochmal mit ihm drüber gesprochen, tatsächlich im ersten Spiel, was er dann wieder an der U19-Linie gecoacht hat. Und da hat er auch gesagt, das macht eigentlich gar nichts mit ihm, weil so bin ich eben und ich werde mich nicht verstellen, ob da jetzt 81.000 sind oder jetzt wie hier 20 Leute im Trainingszentrum Hohenbuschei. Das hat mit ihm gar nichts gemacht. Und wenn man jetzt mal schaut, Mike Thürberg hat im Sommer den Club ja auch verlassen, ist jetzt Cheftrainer in der dänischen Liga bei Midtjylland. Und ja, so schlecht kann das alles nicht sein. In der dänischen Liga Zweiter, aber vor allem in der Europa League, also mit wirklich Top-Mannschaften teilweise auch dabei, unter anderem Aston Villa, da steht er auf Platz 2 und hat 5 Siege aus 6 Spielen geholt mit der dänischen Mannschaft, die zuvor sicherlich nicht ganz so viele auf dem Schirm hatten. Also da muss man vielleicht im Nachhinein mal sagen, sicherlich bleibt diese Szene in Heidenheim jetzt so bei Mike Thürberg hängen, vielleicht so ein bisschen als der Verrückte. Aber so schlecht kann das alles nicht sein, wenn es auch beim neuen Club so gut läuft.
Man muss ja auch sagen, er hat ja auf der Pressekonferenz auch gesagt, es geht nicht um mich als Person, es geht um die Spieler, es geht um die Mannschaft, es geht um den BVB. Und ich finde auch mit allem, was du auch gerade gesagt hast, kauft man ihm das ab. Es gibt ja, wie du schon sagtest, auch Bilder von der U19, wie er da vor ein paar Zuschauern steht und genau die gleichen Jubelgesten auspackt. Das ist er ja auch einfach als Typ. Und es ist zum einen natürlich die Punkteausbeute, die er da jetzt gebracht hat. Er hat den ersten Ligasieg mit eingefahren. Du hast gerade gesagt, 2 Siege, 1 Unentschieden. Auch eine super Bilanz, gerade wenn man schaut, wo der BVB im Januar einfach herkam. Und was man ja auch irgendwo aber nicht vergessen darf, finde ich, dass es ja auch einfach menschlich ist. Es war von vornherein klar, das Spiel in Heidenheim wird sein letztes sein. Er wird nicht weiterhin Trainer von Borussia Dortmund, von den Profis sein. Da entlädt sich dann natürlich auch was. Wenn du so eine intensive Woche hast, du hast da diese Erfolgserlebnisse, du hast den Club, für den du brennst, und das kauft man ihm ja auch wirklich ab, dahin geführt, wo er jetzt gerade steht, aus der Krise noch nicht rausgeführt, aber hast schon mal einen richtigen Weg aufgezeigt, dann, und du bist vielleicht eh so ein emotionaler Typ, dann ist ja auch irgendwo es nachvollziehbar oder verständlich, dass dann diese Emotionen aus ihm rausbrechen. Und ich glaube, bei den Fans kam es ja auch nicht schlecht an.
Genau. Ich fand es persönlich auch einfach ganz cool, weil es auch einfach ein cooles Thema war dann im Nachhinein nochmal. Und wie gesagt, es geht so ein bisschen darum, da werden wir dann auch noch im Laufe des Jahres drauf ankommen, an was erinnert man sich denn wirklich? Also was sind so ja, als Highlight würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber was sind so Punkte im Jahr, an die man sagt, ah ja, stimmt, da war das. Und da denkt man halt ja. Eben an Mike Thürberg dran, ah ja, das war der, der in Heidenheim da so wild rumgesprintet ist. Und ja, sowas schafft ja auch dann irgendwie ein gewisses Gemeinschaftsgefühl. Und das hat er da, finde ich, geschafft, zumal zu dem Zeitpunkt ja auch schon der Nachfolger sogar wirklich faktisch feststand. Ja, Niko Kovac hat dann einen Tag später am 1. Februar beim BVB übernommen.
Und du sagst gerade schon, so Emotionen sind ja auch was, wo man sich auch gerne dran erinnert, ne? Und das verknüpft man natürlich auch mit Mike Thürberg, der ja auch die beste Werbung dafür sich gemacht hat. Das muss man ja auch mal sagen. Also als U19-Trainer reingeschmissen zu werden, hat sich sowohl vor der Presse, fand ich, sehr gut dargestellt mit dem, was er sagte. Er weiß, glaube ich, auch einfach, was er sagt. Und ja,
vor allem hatte er auch keine Angst vor Entscheidungen. Ich kann mich noch gut dran erinnern, in Heidenheim hat der Karim Adeyemi ein- und wieder ausgewechselt. Also die absolute Höchststrafe hat man auch wahrscheinlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und Karim Adeyemi lief dann an uns vorbei in Heidenheim in den Katakomben. Und ich hatte ihn dann angesprochen, ob er was sagen will. Er sagte, nee, und hat er nur so rumgepfiffen. Also das war schon alles irgendwie ein bisschen kurios. Das haben auch Kollegen da ein bisschen negativ aufgefasst, so würde ich es nicht sagen. Aber ja, das sind auch noch so kleine Geschichten. Also faktisch auf jeden Fall war er in der Woche halt nicht nur dieser Trainervulkan, sondern halt auch wirklich Coach.
Einige Fans hätten sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass man es mit ihm weiter probiert, dass man mit ihm das probiert, was mit Nuri Sahin ja auch angedacht war, diesen BVB-Weg weiterzugehen. Da war aber ja recht schnell klar, das wird es nicht sein. Du hast gerade schon angesprochen, dann kam Niko Kovac. Auch, wenn man jetzt so im Nachhinein darauf blickt, richtig viel los gewesen zum Beginn des Jahres, ne? Also sowohl von den Spielen, Trainerentlassung, dann diese anderthalb Wochen, dann der neue Coach. Und das war Anfang Februar.
Irre, du sagst es. Vor allem mehr, als wenn man dann die zweite Jahreshälfte schaut.
Auf jeden Fall.
So möchte ich es mal sagen. Genau, Niko Kovac kam dann. Und du sagst, es hätten sich vielleicht viele Fans gewünscht, dass es mit Mike weitergeht. Aber im Nachhinein war das die goldrichtige Entscheidung, jemand von extern zu nehmen. So wurde es dann nachher auch nochmal eingeordnet. Es brauchte einen externen Blick. Man hatte ja diese Stallgeruch-Diskussion. Nuri Sahin war ein Dortmunder. Lars Ricken ist als Dortmunder aufgestiegen. Aki Watzke, Rama, Sebastian Kehl als Ex-Dortmunder. Genau, und da war es mal gut, diesen Blick von außen zu haben. Und was mich jetzt auch so im Nachhinein, wenn ich mal zurück betrachte bei Niko Kovac, ja, glaube ich, in der Situation vor allem fasziniert hat, ist, vielleicht war das sogar der erste Trainer bei Borussia Dortmund in der Nach-Klopp-Ära, der nicht als der neue Klopp gesehen wurde, sondern es war einfach nur Niko Kovac. Also er musste nicht auch noch das Umfeld anzünden. Er musste nicht auch noch irgendwelche Grabenkämpfe bearbeiten, wie vielleicht andere Trainer zuvor, sondern er war einfach nur Trainer. Und ich glaube, das hat dieser Mannschaft peu à peu, denn auch das hat ja nicht von Anfang an ja wunderbar funktioniert. Es gab Rückschläge, man hat das erste Spiel gegen Stuttgart verloren. Da erinnere ich mich noch an einen Freistoß in der letzten Minute von Julian Brandt, der auf die Südtribüne gesegelt ist. Dann hat man gegen Bochum verloren mit einer bodenlosen Leistung, möchte ich fast sagen. Und man hat sich dann aber peu à peu ja doch gesteigert unter Niko Kovac. Dann gab es nochmal, wenn wir dann ein bisschen weiter mal schauen, im März den absoluten Tiefpunkt. Zu Hause hat man gegen den FC Augsburg verloren. Man hatte wahrscheinlich das schönste Trikot der Saison an, mit diesen Neon-Trikots, Sondertrikot. Man dachte, es war Top-Wetter. Eigentlich war alles bereitet für einen Top-Fußballtag. Und dann verlierst du mit einer wirklich gruseligen, grauenhaften Leistung zu Hause gegen den FC Augsburg. Hast kaum eine eigene Torchance. Und danach stand auch Nico Schlotterbeck bei uns am Mikrofon und hat dann auch einen Satz gesagt, der mir bis heute sehr in Erinnerung ist. Er hat gesagt, wir haben keine Konstanz. Und keine Konstanz ist auch immer fehlende Qualität. Und diesen Satz kann man sich vielleicht auch nochmal merken, wenn wir auf Diskussionen rund um seinen Vertrag jetzt so vorkommen. Denn damals war wirklich überhaupt nicht abzusehen, dass man nur ansatzweise noch in die Region der Champions League kommt. Und ja, das war, glaube ich, schon der absolute Tiefpunkt. Aber dann hat der Niko Kovac-Effekt doch gegriffen.
Die große Aufholjagd ist dann gestartet worden. Es hat ja am Ende dann doch noch gereicht für die Champions League. Und eigentlich, wenn man am Anfang der Saison drauf geschaut hätte, wäre das Erreichen der Champions League das absolute Minimalziel gewesen. Wo man gesagt hätte, okay, das stand gar nicht zur Diskussion eigentlich. Und im Endeffekt hat man es dann doch mit Ach und Krach dann noch erreicht, nach dieser Aufholjagd. Aber ich fand, das hat nochmal so einen positiven Effekt zum Ende der Saison gegeben. Aber auch wahrscheinlich nur, weil man so weit unten war, dass es von da aus so ein weiter Weg nach oben war, dass man dann irgendwie dieses Positive mitgenommen hat. In der Rückbetrachtung aber, ja gut, Minimalziel erreicht. Dankeschön.
Das würde ich vielleicht auch als Überschrift über dieses Jahr finden. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht in den letzten Tagen, wie würde ich das denn betiteln? Und im Endeffekt bin ich immer wieder bei diesem Wort Minimalziel gelandet. Vielleicht ist es sogar das Unwort des Jahres, ich weiß es nicht, weil man immer wieder von Minimalzielen spricht. Aber am Ende kann man nicht damit zufrieden sein, als Borussia Dortmund Vierter zu werden. Aber aufgrund des Narrativs und der Geschichte war das natürlich eine fast schon überragende Leistung, die man in den letzten Monaten der Saison dann gebracht hat. Nach dem Spiel, das letzte war dann ja das Holstein Kiel zu Hause, hatte man 3-0 gewonnen, stand ja auch Lars Ricken am Sky-Mikrofon und hatte dann von einer der größten Trainerleistungen der Geschichte des BVB gesprochen, dass man den BVB quasi von Platz 11 noch auf Platz 4 geführt hat. Da hatte natürlich auch Schwäche in der Konkurrenz ein Thema, aber man hat ja wirklich in den letzten Monaten dann gesehen, was Niko Kovac aus dieser Mannschaft gemacht hat. Und da möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Man hatte das Augsburg-Spiel, dann hat man nochmal in Leipzig verloren. Und seitdem ging es ja bergauf. Man hatte dann erste Glücksmomente mit einem Heimsieg gegen Mainz 05. Und danach hatte ich ein Interview geführt mit Lars Ricken. Das heißt, eigentlich war noch Vollkrise, kann man schon sagen. In Dortmund ist ja generell immer kurz vor Krise. Aber da war schon noch ordentlich Druck auf dem Kessel. Und man hatte noch nicht das Gefühl, dass der Kovac-Effekt wirklich eingetreten ist. Zumindest von außen. Und dann hatten wir ihm die Frage gestellt, wie sieht es denn im Sommer aus? Wie ist der Plan mit Niko Kovac? Und da hatte er mich völlig entgeistert angeguckt und gesagt, verstehe die Frage überhaupt nicht. Wir haben eine Konstellation bis 2027 damals noch. 2027? Muss ich kurz nachrechnen. 2026, so jetzt bin ich mal, hat ja, bis 27 genau. Verlängert. Aber damals war es noch bis 26. Und hatte diese Konstellation und gesagt, wir haben die bewusst gewählt. Diese Vertragskonstellation war nach 30 Sekunden geregelt und das ist überhaupt gar kein Thema. Wir machen im Sommer weiter, auch damit die Mannschaft das weiß. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil damals der Tenor so war, ja, das geht jetzt mit Kovac bis Sommer und dann gucken wir mal. Und da hat er sich ganz klar hingestellt und gesagt, wir glauben an Kovac. Und das war für mich schon sehr beeindruckend, denn er hat dann davon gesprochen, wir sehen ja, wie die Werte sind. Die Werte gehen nach oben, die Laufwerte gehen nach oben, die Defensivzweikämpfe gehen nach oben, die Abschlüsse gehen nach oben.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Und das hat sich dann tatsächlich peu à peu in den Spielen gezeigt und die Mannschaft ist immer mehr zu einer Niko Kovac-Mannschaft geworden.
Das ist ja auch ein bisschen das, was du gerade bei Nico Schlotterbeck angesprochen hast. Die Konstanz fehlt. Konstanz ist ja auch auf dieser Trainerposition enorm wichtig. Und ich glaube, gerade nach diesem Jahresbeginn, den der BVB hatte, wo halt vieles irgendwie im Umbruch war, ist das natürlich auch ein wichtiges Zeichen zu sagen, hey, wir setzen auf Konstanz bei der Trainerfrage. Weil darauf musst du ja eigentlich alles, muss ja alles fußen. Du hast es gerade gesagt, der BVB hat sich zu einem Kovac-Team entwickelt. Gut, dann musst du aber auch mit diesem Trainer weitermachen, weil wenn dann direkt der nächste Trainer kommt, ist das ganze System ja hinfällig.
Genau. Man muss dazu aber auch sagen, dass Lars Ricken ganz klar pro Niko Kovac auch intern war. Das war eine absolute Entscheidung von ihm als Geschäftsführer. Es gab auch andere Stimmen im Verein, aber Lars Ricken hat sich am Ende durchgesetzt mit Kovac. Sicherlich auch deswegen hat er es dann als so große Leistung betitelt, um auch nochmal seine Entscheidungen sicherlich ja da nochmal positiv hervorzuheben. Und generell hat ja auch Ricken noch andere Entscheidungen treffen. Man hat zwischenzeitlich Mislintat entlassen, Chefscout Eduard Graf entlassen. Auch andere interne Personen wurden noch insgesamt 11 Entlassungen, hatte er in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer, was er dann im April gejährt wurde, durchgeführt. Und das ist schon, also er hatte schon eine sehr wilde Phase auf jeden Fall in seinem ersten Jahr, die sicherlich auch gerade wieder etwas wilder ist. Aber nur davon einmal ab, also Ricken und Kovac haben schon eine sehr enge Bindung. Und es war ganz klar seine Entscheidung, Niko Kovac zu holen, die sich dann ja bis zum Sommer im Nachhinein dann auch wirklich ausgezahlt hat.
Wenn wir jetzt auf den Sommer schauen, die Saison war da erstmal abgehakt. Es gab aber auch positive Nachrichten abseits des Sports. Es gab den neuen Sponsoren, die mit Vodafone, es gab die Vertragsverlängerung mit Puma. Und das sind ja auch wirklich Sachen, die auch enorm wichtig sind für so ein Unternehmen BVB. Der Sponsorendeal mit Vodafone kam ja auch sehr gut an. Sie haben 1&1 abgelöst. Es gab das absolut großartige Social-Media-Video mit Hans-Joachim Watzke, der sagte, BVB-Trikot mit Vodafone-Sponsor kommt hart, Brudi. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut in Vorbereitung auf diese Folge. Ja, ein bisschen cringe, muss man sagen, war es an der Stelle. Aber bei den Fans kam es ja wirklich super an. Auch, dass mit Puma verlängert wurde. Das sind ja einfach Millionen-Deals, die da abgeschlossen werden. Was ja auch immens wichtig ist. Ganz abseits von dem, was auf dem Feld passiert, aber wichtig dafür.
Zumal man diese Verhandlungen ja geführt hat, als man noch gar nicht wusste, erreicht man die Champions League. Und da waren das natürlich dann mit dem Erreichen der Champions League, mit den Verlängerungen Puma, ein 300-Millionen-Deal. Man kriegt ja rund 30 Millionen pro Saison von Vodafone sogar, so wie man hört. Und man hat man gleichzeitig noch einen Rekordumsatz von über 500 Millionen wieder verkündet, 16 Millionen mehr sogar als im vergangenen Jahr noch. Und das sind dann alles Zahlen und Werte, die natürlich dann nochmal reinschwimmen in diesen super Sponsorensommer, den natürlich vor allem auch Carsten Kramer als Marketinggeschäftsführer, jetzt Sprecher der Geschäftsführung, ja, vielleicht vorrangig mit zu verantworten hat. Und das waren auf jeden Fall sehr positive Signale. Und sicherlich für viele Fans war dann der entscheidende Punkt, den man dann auch Woche für Woche sieht, dass man auf dem Heimtrikot nicht dieses rote Vodafone-Logo hat, sondern das schwarze. Und auch auf dem Cup-Trikot, dieses etwas dunklere Gelb, da hat man auch ein schwarzes Vodafone-Logo. Nur auf dem wunderbaren Auswärtstrikot ist es rot. aber das ist, glaube ich, für jeden Fan zu verschmerzen, weil das ist auch, glaube ich, ein großes Entgegenkommen gewesen, dieses Telekommunikationsunternehmens. Denn Vodafone hat jeder nur in Rot so vor Augen.
Auf jeden Fall. Sowas wird sich ja auch in den Umsätzen wahrscheinlich bei den Trikotverkäufen auch einfach wieder spiegeln. Vielleicht einmal noch ganz kurz der Vollständigkeit halber. Zwar gab es diesen Rekordumsatz, aber trotzdem weniger Gewinn, weil es einfach nicht die Transfererlöse gab, die es in den Jahren davor gab. Das ist einfach nur einmal der Vollständigkeit halber. Auch wenn es natürlich zum Beispiel mit Jamie Gittens gute Transfererlöse gab.
Genau, der geht ja dann auch ins nächste Geschäftsjahr dann wieder ein. Man hat bis zu 65 Millionen für Jamie Gittens eingenommen vom FC Chelsea. Ein Spieler, der unter Niko Kovac kaum mehr eine Rolle gespielt hat. Deshalb war doch, wenn man von außen drauf schaut, dieser Transfer ein echter Glücksgewinn, so möchte ich es mal sagen. Bis zu 65 Millionen hat man vor der Club-WM dafür Jamie Gittens bekommen. Ich weiß, dass der FC Chelsea sehr heiß auf diesen Spieler war. Wir haben damals auch im April vermeldet, dass ja die Verhandlungen doch schon viel weiter sind zwischen der Gittens-Seite und Chelsea, als ja, das bisher noch bekannt war. Denn rund um das Barcelona-Spiel, damals das Heimspiel, was man gewonnen hatte, was sicherlich auch eines der Highlights in der Rückrunde in der Champions League war, hatte sich schon angedeutet oder hatten wir schon gehört, dass angeblich schon eine Einigung mit Chelsea da ist und man eigentlich nur noch darauf wartet, dass sich dann auch die Vereine und dass das Angebot dann der Blues endlich kommt. Und was wir da zumindest mal gehört haben ist, Chelsea ist ja ohnehin ein sehr verrückter Verein, was manchmal Transfers angeht. Und ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass wenn der BVB, obwohl diese Summe von 65 Millionen wirklich schon hervorragend ist, gerade in der Situation, wie die Rückrunde gelaufen ist, wahrscheinlich, so möchte ich es mal formulieren, hätte Chelsea sogar noch deutlich mehr gezahlt, um am Ende diesen Spieler zu bekommen.
Budget wäre auf jeden Fall da gewesen, so kann man es, glaube ich, sagen. Es ging dann weiter. Es gab ja nur eine kurze Pause nach dem Saisonende für den BVB und dann war die Club-WM. Wir haben im Vorgespräch auch viel über diese Club-WM gesprochen. Ich glaube, man kann da ja sehr zweigeteilter Meinung sein, wie man da drauf schaut. Wenn ich es jetzt aus meiner Warte sagen müsste, ich kann nachvollziehen, warum der BVB teilgenommen hat. Es geht natürlich darum, international auch den Verein zu vermarkten. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch die Reisen nach Asien. Letzten Jahr war es, meine ich, dass sie diese Asien-Tour gemacht haben, genau. Dieses Jahr dann die Club-WM in den USA. Das ist alles nachvollziehbar. Es gibt Geld dafür. Man stärkt sich als Marke. Man erschließt auch neue Fanszenen, wo man ja auch gesehen hat, okay, die ist immens groß in den USA auch. Und da ist auch das Interesse am Borussia Dortmund da. Aber aus meiner Sicht, korrigier mich gerne, Jonas, ist davon nicht viel übrig geblieben von diesem ganzen Konstrukt Club-WM. Also es war jetzt nicht so, dass hier der große Hype entstanden ist, sondern es ist in die Sommerpause reingefallen und das Interesse war begrenzt, würde ich sagen.
Begrenzt ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Für viele war es sicherlich besser, als keinen Fußball zu haben. So möchte ich es mal sagen. So war auch mein Gefühl. Also besser, es passiert jetzt was, als wäre jetzt 2 Monate Sommerpause und gar nichts. Da hatte man auch ein paar Themen. Joe Bellingham war als neuer Spieler dabei, was sicherlich beim BVB so ein bisschen die Geschichten bestimmt hat. Ich finde, da hat er auch einen sehr positiven Eindruck übrigens hinterlassen. Sicherlich einer der Lichtblicke. Am Ende ist man gegen Real Madrid gescheitert und hat da auch eine gute Visitenkarte abgegeben. Aber wenn du mich jetzt auch so fragst, so richtig was hängen geblieben von der Club-WM ist bei mir jetzt auch nicht. Ich muss dazu sagen, ich war auch nicht live vor Ort dabei, sondern habe das dann von hier dann auch teilweise nachts aufgestanden und betreut. Unter anderem beim Spiel gegen Montreal. Ich glaube, da war Anschluss 3-4 Uhr nachts. War auch interessant. Aber das Einzige, was mir so hängen geblieben ist, es war heiß. Die haben teilweise ja sogar die Halbzeit, beziehungsweise die Auswechselspieler saßen dann in der Kabine, obwohl sie eigentlich ja normalerweise auf der Ersatzbank sitzen, aber weil es eben da klimatisiert war und nicht so heiß wie dann ja mittags in der Hitze von der USA. Und dass man halt viel Geld kassiert hat. Und das ist sicherlich natürlich der größte Punkt, den Borussia Dortmund auch nicht missen will. Aber ja, so sportlich ist da jetzt, sind da auch nicht wenige Erkenntnisse so wirklich gewesen.
Ich glaube, es ist genau das, was du sagst, wenn man da vor Ort ist und das alles dann nochmal live sieht und mit den ganzen Städten drumherum und den Kulissen und den Stadien, dann ist das bestimmt beeindruckend. Und es ist natürlich für den amerikanischen Markt auch toll, wenn sowas dann mal dorthin kommt. Aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn man nicht da unbedingt den beruflichen Kontext hatte, weiß ich nicht, ob man um 3 oder 4 Uhr aufsteht und sich da die Spiele wirklich angeschaut hat. Und es ging dann aber auch weiter. Also ich fand generell, wenn wir jetzt über diese erste Jahreshälfte sprechen, gefühlt war alles sehr, sehr gedrubbelt. Nach der Club-WM war ja dann auch, ich glaube, keine 2 Wochen Pause und dann ging es direkt schon weiter mit dem Trainingslager in Saalfelden, wo du auch vor Ort warst. Saalfelden statt Club-WM in den USA. Ja, auch fairer Tausch, würde ich sagen. Da gab es allerdings Frust. Ich kann mich noch erinnern, am ersten Tag habe ich eine Fotostrecke angelegt mit den 20 schönsten Bildern vom BVB-Trainingsauftakt im Trainingslager. Und ich habe damit, glaube ich, mehr von diesem Training gesehen als du.
Ja, das war natürlich ein sehr kurioser Start. Saalfelden stand unter Wasser und deshalb musste das Training zumindest für die Öffentlichkeit ausfallen. Wir Journalisten hatten dann doch einen kleinen Blick zumindest auf das Training, standen da am Rand dabei, im Vollregen, mit Regenjacken ausgestattet. Ja, und insgesamt war das doch eine unglückliche Woche für den BVB, denn die Trainingsplätze, die man dort ja gebucht oder geplant hatte, die standen eben nicht zur Verfügung, sondern man hatte dann an so einem Nebenplatz von so einer Schule, so sah das aus, zwischen den Bergen eingebettet, hatte man dann trainiert, man hatte seine Ruhe, das war der Vorteil. Aber wenn man dann doch sich mit den Leuten unterhalten hat, die extra dafür Urlaub nehmen, sich die Zeit nehmen, den BVB dort zu begleiten in Österreich und die sehen dann ja erst am letzten Tag, kurz vor Abreise, das erste Training des Vereins, das fand ich doch schon insgesamt sehr unglückliches Auftreten, auch wenn man das nachher natürlich immer rechtfertigen konnte. Man hat auch gesagt, bei der Club-WM war man ja sehr für die Leute da, man hat diese Botschaften eingerichtet. Da muss ich aber sagen, 100%. Es war auch eine tolle Aktion vom BVB. Hilft aber den Leuten nicht, die sich dafür dann eben Urlaub genommen haben und da die Trainings nicht sehen können. Deshalb, ja, gab es schon diesen Fanfrust im Alpenpanorama. So hatte ich das damals
großartige
betitelt.
Großartige Überschrift.
Einen Text gemacht. Genau, bin dann auch ein bisschen durch den Ort gelaufen, wo man keine BVB-Trikots gesehen hat. hatte mich mit einem Pizzabäcker dort unterhalten über Borussia Dortmund, der dann erstmal fragte, worum geht's? Und hatte dann nur von sich aus schon gesagt, ja, aber als Ronaldo da war. Denn eine Woche vorher war ja Cristiano Ronaldo im selben Hotel mit Al Nassr und war da im Trainingslager vor Ort und da war eben Riesenhype. Da waren tausende Menschen und Borussia Dortmund halt alles ein bisschen eine Nummer kleiner. Wobei man da sagen muss, dann im öffentlichen Training, das es gab, sind die auch aus allen Nähten geplatzt. Da war auch Topwetter. Haben sich auch Zeit genommen für Autogramme. Also es war eine kleine Versöhnung dann am Ende. Aber um da auch mal jetzt auf das Sportliche zu kommen, ich glaube, aus sportlicher Sicht war dieses Trainingslager doch sehr hilfreich. Denn Niko Kovac war es wichtig, die Mannschaft noch einmal zusammen zu haben. Denn das haben wir auch aus der Mannschaft damals gehört. Der ein oder andere hat schon wirklich gekeucht bei seinem Training. Also der musste die schon da sehr, sehr hart rangenommen haben. Die Jungs waren sehr früh schlafen, weil die Beine müde waren und wahrscheinlich auch der Kopf. Und sieht man auch. Denn wenn man was Positives in diesem Jahr und vor allem ab dann hervorheben will, ist es sicherlich vor allem die Fitnesssituation der Mannschaft. Das Fitnesslevel ist top in Lauf und ja vor allem intensive Läufe, Sprint. Wertung ist Borussia Dortmund ja mitführend in der Bundesliga. Und ja, die Mannschaft wird nicht müde. Was ein bisschen paradox dazu ist, dass man immer so viele späte Gegentore bekommt. Aber das nur am Rande. Und vor allem die ja doch sehr viel gesunden Spieler, die es gab. Also es gab kaum Verletzungen. Jetzt hat man mal die erste Phase gehabt vor dem Freiburg-Spiel, wo man mit einem kleineren Kader angereist ist. Vor allem, wenn man, das hatten wir vorhin schon bei Nuri Sahin angesprochen, mal ein Jahr zurückdachte. Da waren beim Pokalspiel in Augsburg gab es nur, ich glaube, 10 oder 11 fitte Feldspieler. Und Niko Kovac konnte seit Sommer eigentlich fast aus dem Vollen schöpfen. Und das ist auf jeden Fall das Ergebnis seiner brutal guten Arbeit in dieser Hinsicht.
Du hattest im Trainingslager ja auch noch ein Interview mit Karim Adeyemi. Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo du sagen kannst, okay, das Trainingslager hat sich natürlich, um den sportlichen Einblick zu bekommen, gelohnt. Aber für so ein Interview ist das natürlich auch immer gut, gerade weil es ja auch ein sehr offenes Interview war mit ihm, fand ich.
Genau, das Thema des Interviews war so ein wenig, was ich mir überlegt hatte damals, ob er sich selbst in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zu schlecht wegkommt. Denn er hat ja das ein oder andere Fettnäpfchen mitgenommen. Jetzt hat sich das Ganze noch ein bisschen natürlich überholt durch diese Mystery-Box-Geschichte, diese Waffengeschichte. Hat natürlich nochmal eine andere Dimension bekommen. Aber insgesamt war das doch schon sehr beeindruckend, auch wie er dann tatsächlich so, über die Situation in der Öffentlichkeit zu stehen, auch mit seiner Frau, die Rapperin Loredana. Und ja, also wer das nochmal nachlesen möchte, es hat sich in diesem Interview nicht viel überholt, kann das gerne nochmal auf watz.de tun.
Werden wir euch auch natürlich verlinken an der Stelle. Ja, dann war das Trainingslager abgehakt. Dann ging es in die neue Saison. Und ich habe das Gefühl, wir haben super viel jetzt über die Zeit bis Sommer gesprochen. Da ist unfassbar viel passiert. Und jetzt haben wir Dezember. Also so ist meine Wahrnehmung. Da ist irgendwie alles super schnell jetzt nochmal gegangen und gar nicht so viel passiert. Wenn man es zusammenfassen müsste, waren da auch eher die Tiefs als jetzt die emotionalen Höhepunkte, die sich in dieser Saison bisher ereignet haben. Also an Tiefpunkte denke ich da vor allen Dingen sowas wie dieser interne Machtkampf, wo wir auch intensiv schon drüber gesprochen haben, der sich rund um die Präsidentenwahl ereignet hat. Dann gab es jetzt zuletzt das Pokal aus im Dezember gegen Leverkusen, was ja auch nochmal ein enormer Einschnitt eigentlich war, weil der DFB-Pokal ja das eines der Ziele war, wo man sagen könnte, okay, da kann man noch was reißen. Wenn man jetzt sagt als BVB, wir gewinnen jetzt die Champions League, ein bisschen utopisch, auch die Liga schwierig und da war der DFB-Pokal ja noch so das erreichbarste Ziel, nenne ich es mal. Dann jetzt zuletzt gab es immer wieder Aufregung, Nico Schlotterbeck mit seinen Aussagen, Julian Brandt mit der Ansage. Also in meiner Wahrnehmung waren jetzt eher so ein paar Tiefs dabei. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich habe auch schon das Gefühl, dass bei Borussia Dortmund insgesamt, das hatte ich auch schon in ein paar Folgen zuvor immer mal wieder angedeutet, das Grundgefühl rund um den Club ist irgendwie oft negativ. Und auch wir haben in den Folgen ja öfter darüber gesprochen, dass vor allem ja dieses Spektakel fehlt und diese Highlights fehlt. Also woran erinnert man sich? Mhm. Und aktuell fragt man sich ja so ein bisschen immer, was will man? Will man Erfolg? Niko Kovac, der hat einen Punkteschnitt in der Bundesliga von 2,1 auch wieder in dieser Saison. Was gut ist, man hat 7 Punkte mehr als vor einem Jahr. Also erfolgreich auf dem Papier ist es ja. Aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist so ein monotones Gehen. Und wenn denn, wie gesagt, die Ergebnisse sind okay, die sind jetzt aber auch ehrlicherweise ein bisschen abgeflacht jetzt kurz vor Weihnachten mit dem, ja, vielleicht sogar Tiefpunkt, sicherlich das Pokal aus, dann aber nochmal dieses Bodo-Glimt-Spiel, was die Diskussion aufgenommen hat. Und die Frage ist halt aber, du sagst es ja richtig, woran erinnert man sich jetzt so in dem halben Jahr? Und ich habe auch das Gefühl, man hatte so ein 1-0 gegen Augsburg, Man hatte sicherlich ein emotionales Highlight im Pokal in Frankfurt, spätes Tor gegen Köln zu Hause. Aber das sind jetzt, ist ja auch nur immer eine subjektive Sicht immer, aber es sind jetzt nicht so Sachen, wo ich mich jetzt sage, boah, das war ja der Herbst 2025, da werde ich mich noch mein Leben dran erinnern. Und das ist so dieses, man hat das Gefühl so ein wenig, es fehlt so das Top. So, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber es ist halt gut. Ich hatte das mal so ein bisschen als 2- betitelt, aber das ist irgendwie nicht so was, woran man sich, glaube ich, in 10 Jahren noch erinnern wird.
Ja, du hast es schon gesagt, es gibt halt diese Highlights. Also ich persönlich erinnere mich an dieses späte Tor gegen Köln vor allen Dingen, da wo die Südtribüne ja wirklich dann nochmal explodiert ist, wo diese ganzen Emotionen kamen. Und da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, okay, es bricht jetzt einmal raus, aber dann war es das auch wieder. Also dann ging es halt irgendwie weiter und es ist so ein, es läuft alles im Fluss. Man kann jetzt nicht sagen, okay, es ist gerade ganz schlecht, aber ja, der Glanz fehlt so ein bisschen, würde ich es benennen.
Schön formuliert.
Schön. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich auch gerade in der Gegenwart angekommen. Es gibt jetzt noch ein Spiel am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach und dann ist wieder die Weihnachtspause oder die Winterpause vielmehr. Und was würdest du denn vielleicht jetzt noch einmal abschließend sagen, wenn du auf dieses Jahr blickst, hast du das Gefühl, es sind mehr Hoch- oder mehr Tiefs gewesen? Wir haben jetzt gerade über diese letzte Jahreshälfte gesprochen, da natürlich irgendwie klar alles im Fluss, aber so davor oder gesamt gesehen, würde ich eher top, eher flop?
Weder noch, glaube ich. Also das Top war natürlich diese Champions League Qualifikation, die den Verein auch ja schon gerettet hat und wo sehr viel Druck drauf war, was sicherlich für den Verein das Wichtigste war in diesem Jahr, neben der Einnahmen der Club-WM. Aber wenn ich ja so insgesamt drauf schaue, wir haben ja sehr viel auch über die ersten 3 Monate doch gesprochen in dieser Folge hier, ja, war es schon sehr durchwachsen. Also man hatte dann im Sommer schon das Gefühl, dass da etwas zusammenwächst, auch so mit dem Trainer. Jetzt werden die Stimmen ja schon wieder insgesamt auch auf allen Ebenen so ein wenig negativer. Nicht auf den Trainer bezogen, sondern so insgesamt auf die Stimmung. So möchte ich es mal formulieren, denn ich hatte gerade schon mal gesagt, diese Formulierung finde ich sehr treffend, was Borussia Dortmund angeht. In Dortmund ist immer kurz vor Krise. Also wenn man sich so eine Uhr vorstellt,
ja, das stimmt.
In Dortmund ist immer kurz vor Krise. Also so
immer 5 vor 12.
Weil doch diese latente Unzufriedenheit halt immer mitschwelt, weil halt die Leistungen einfach nicht so sind, wie man sie aus den Jahren vorher mit diesen großen Unterschiedsspielern gewohnt war. Und Niko Kovac holt aus dieser Mannschaft mit Spielern, haben wir auch schon in dieser Folge, gerade in der ersten, unserer ersten hier des Podcasts festgestellt, dass diese Unterschiedsspieler halt insgesamt einfach fehlen, gerade auf diesen Schlüsselpositionen, wenn es um so Spektakelspiele geht, wie die Flügelposition, wie die Zehnerposition. Und Niko Kovac holt aus dieser Mannschaft sehr viel raus, hat sich fit gemacht. Aber die Frage ist halt, ob das so dauerhaft reicht, um Borussia Dortmund ja doch in eine glorreiche Titelzukunft zu führen, so möchte ich es mal sagen. Denn der nächste Schritt, den erwarte ich mir jetzt gerade mit dem Trainingslager in Marbella, wenn man dann mal wirklich ein paar Tage Zeit hat, zu trainieren, schon von der Mannschaft und auch vom Trainer so im Zusammenspiel. Denn ich glaube, noch mal so ein halbes Jahr, darüber haben wir auch schon gesprochen, die Pokalchance ist weg. In der Liga deutet sich nicht an, dass man großartig jetzt noch die Bayern angreift. Und deshalb wäre es schon ein sehr tristes halbes Jahr, wenn man jetzt diese Leistung oder wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal hier sitzen und dann das erste halbe Jahr wieder überspringen gefühlt.
Ja, definitiv. Du hast gerade schon angesprochen, im Januar geht's ins Trainingslager. Da werden wir dann in unserer Folge am 1. Januar auch drauf schauen. Wir sind jetzt erstmal gespannt, was ihr sagt. Was waren für euch die Tops? Was waren für euch die Flops? Stimmt ihr uns zu? Habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung? Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Schreibt es uns gerne. Und ich bin erstmal gespannt, ob der Januar wieder ein Horror-Januar wird oder ob wir vielleicht ein bisschen positiver im Februar dann drauf schauen können.
Es bleibt nicht zu hoffen.
Das auf gar keinen Fall. Wir möchten euch aber jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit wünschen und Borussia Dortmund einen schönen 116. Geburtstag am Freitag. Würde ich sagen, wollen wir gratulieren hier.
Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten und vor allem viel Gesundheit. Das ist mir wichtig, hier nochmal zu betonen an jeden Einzelnen, der hoffentlich unser Format auch gerne ab und zu mal hört.
Wir freuen uns, wenn ihr am 1. Januar wieder einschaltet, uns zuschaut, uns zuhört und dann melden wir uns wieder. Bis dahin, ab in die Kommentare und wir freuen uns.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.